my decision, I would never open it, ever, ever.
Wenn es nach mir ginge, sollte man die Grenze nie wieder öffnen. Man sollte einen hohen Zaun bauen, 5 bis 6 Meter. So ähnlich wie zwischen Polen und Belarus.
Alexei Lehto, Taxifahrer im finnisch-russischen Grenzgebiet. Warum er das gut findet?
Ich bin besorgt, dass gefährliche Leute über die Grenze kommen und versuchen könnten, jemanden zu vergiften oder die Infrastruktur zu beschädigen.
Soweit eine Stimme aus Südkarelien, einer Region in Finnland nahe der russischen Grenze. Seit Russlands Überfall auf die Ukraine hat Finnland mit seiner außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen Tradition gebrochen. Finnland ist Mitglied der NATO geworden, ist solidarisch mit der Ukraine, hat die Grenzübergänge zu Russland geschlossen und die Stimmung im Land ist ausgesprochen antirussisch. Doch nicht alle sind damit einverstanden, besonders die Menschen im Grenzgebiet zu Russland nicht.
Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Wie lebt es sich so nahe an der russischen Grenze, wo noch vor ein paar Jahren täglich tausende Autos mit russischen Kennzeichen zu sehen waren? Das war eine der Fragen unseres Korrespondenten Peter Sawicki, mit denen er dort unterwegs war, genauer in Südkarelien. Und die Antworten, die er bekommen hat, unterscheiden sich sehr.
Die größte Stadt in Südkarelien ist Lappeenranta mit 70.000 Einwohnern. In der Einkaufsmeile geht der Alltag ruhig vonstatten. Nervosität angesichts der verschärften Sicherheitslage ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Auch nicht bei diesem Studenten.
Ich bin im August aus Helsinki hierher gezogen. Da hatte ich noch ein leicht mulmiges Gefühl, weil die russische Grenze so nah ist. Mittlerweile fühle ich mich kein bisschen bedroht, weil wir jetzt Teil der NATO sind.
Doch es sind auch besorgtere Stimmen zu vernehmen, wie die einer Jugendlichen und eines älteren Mannes.
Manchmal habe ich etwas Angst, dass sie uns hier angreifen könnten, auch wenn diese Angst nicht ganz so groß ist.
Wir hatten früher gute Handelsbeziehungen. Doch es ist richtig, dass die Grenze zu ist. Momentan ist Russland ein schwieriger Nachbar. Wir müssen auf der Hut sein.
Lydia hingegen glaubt nicht, dass Finnland angegriffen werden könnte. Sie lebt seit 15 Jahren in Lappeenranta und ist ethnische Russin, was sie trotz der politisch angespannten Lage nicht als Nachteil empfindet.
Ich habe bisher keine negativen Erfahrungen gemacht, vermutlich deswegen, weil ich eine aktive Bürgerin der finnischen Gesellschaft bin. Ich arbeite hier, bringe dadurch der Allgemeinheit einen Nutzen. Neben meiner Arbeit engagiere ich mich zudem ehrenamtlich.
In einem Klassenzimmer eines Gymnasiums in Lappeenranta ist der Raum abgedunkelt. Ein Beamer projiziert Übungssätze an die Wand. Zitate russischer Autoren, die die 10 Schülerinnen und Schüler grammatikalisch korrekt ergänzen sollen. Seit 27 Jahren bietet die ostfinnische Schule bilingualen Unterricht an. Die Einrichtung hat 3 Standorte, darunter in Lappeenranta. Die geografische Nähe zu Russland spiegelt sich auch im Schulalltag wider. Viele Schüler stammen aus finnisch-russischen Familien. Eine davon ist Savala. Ihre Motivation, Russisch als Schulfach zu belegen, ist aber nicht nur familiär bedingt, erzählt sie.
At home I speak Russian, but with my mother's help I speak Finnish. And like with friends and at school I speak Finnish mostly.
Zu Hause spreche ich zumeist Russisch, mit der Familie meiner Mutter Finnisch, ebenso wie mit Freunden in der Schule. An Russisch gefällt mir der weiche Klang. Es gibt viele Synonyme, die man beim Schreiben von Essays verwenden kann. Es ist eine bunte Sprache.
Auch Seppo lernt Russisch aus familiären Gründen. Seine Mutter ist Russin und hat weiterhin viel Verwandtschaft in Russland. Dem 17-Jährigen ist es wichtig, den Zugang zu beiden Kulturen, mit denen er in Verbindung steht, zu bewahren.
Ich identifiziere mich zwar stark mit Finnland, habe auch nur einen finnischen Pass. Doch ein Teil von mir ist auch russisch, das möchte ich nicht verleugnen.
Am Beispiel von Seppo zeigt sich aber ebenso, dass der Krieg in der Ukraine auch viele finnisch-russische Familien betrifft und dass sie sich schwer tun, eine Haltung dazu zu finden.
Ich bin erschüttert, weil vor einem Monat ein Onkel von mir auf russischer Seite im Krieg gefallen ist. Speziell für meine Mutter ist das ein großer Verlust. Meine Familie möchte keine Partei ergreifen. Wir glauben, dass Krieg grundsätzlich falsch ist. Kein Mensch sollte deshalb sterben.
Katri Antela kennt solche Familiengeschichten gut. Der Direktorin der ostfinnischen Schule ist es deshalb wichtig, wie sie sagt, diplomatisch mit dem Thema Krieg umzugehen. Antela meint, dass sich dieser Ansatz bisher bewährt habe.
Im Unterricht konzentrieren wir uns auf didaktische Dinge, nicht auf die Politik. Wir sagen aber die Wahrheit, wenn Schüler Fragen stellen. Dann sagen wir klar, wie die Situation aussieht, dass es in der Ukraine eine Invasion gibt. Was bemerkenswert ist, wir haben auch viele Kinder aus der Ukraine bei uns, die Russisch sprechen. Das führt aber nicht zu Konflikten zwischen Schülern oder deren Eltern.
Didaktisch hat sich der Unterricht an der ostfinnischen Schule seit Beginn der Invasion wenig verändert. Die Schule, so Direktorin Antela, möchte mit dem zweisprachigen Programm Weltoffenheit und generelles Interesse an der russischen Sprache fördern. Doch ist das angesichts der Geschehnisse in der Ukraine möglich? Werden mit diesem Ansatz russische Verbrechen und Russlands Imperialismus verharmlost? Katri Antela sagt, dass sie eindeutig auf der Seite der Ukraine stehe und Moskaus Politik verurteile. Kontakte zu Freunden in Russland, die der Kreml-Propaganda glauben, wolle sie dennoch nicht abbrechen. Auch jetzt sei es wichtig, zu differenzieren.
Momentan wird die russische Sprache eng mit dem Staat Russland und Wladimir Putin assoziiert. Und das ist schade. Niemand ist Eigentümer einer Sprache. Es ist außerdem unstrittig, dass Finnland Spezialisten benötigt, die Russisch beherrschen, sei es in den Medien oder im Militär.
Doch Antela fürchtet, dass diese Expertise gefährdet wird. Anfang des Jahres verkündete die Stadt Lappeenranta, dass sie mehrere Schulen schließen möchte, darunter die ostfinnische Schule. Offiziell begründet wird dies mit einem allgemeinen Rückgang der Schülerzahlen in der Stadt, weshalb es weniger Schulen geben soll. Katri Antela sagt, ihre Schule sei davon kalt erwischt worden. Niemand habe zuvor mit ihr das Gespräch gesucht. Sie erhebt deshalb schwere Vorwürfe.
Ich vermute, es geht um etwas anderes, dass sie gegen Russisch an Schulen sind. Denn wenn unsere Kinder auf andere Schulen wechseln würden, würde man ihnen dort keinen Russischunterricht im gleichen Umfang mehr anbieten. Sie hätten also viele Jahre nur zum Spaß Russisch gelernt. Weil unsere Schule aber von einer lokalen Stiftung getragen wird, kann sie nicht einfach so geschlossen werden. Das kann nur die Stiftung selbst tun.
Dennoch ist es unklar, wie die Schule ihren Unterricht dauerhaft fortsetzen kann. Die Stadt hat sämtliche Mietverträge gekündigt, weshalb Antelas Schule neue Räumlichkeiten finden muss. Das Thema scheint für die Stadt Lappeenranta in der Tat heikel zu sein. Eine Interviewanfrage blieb unbeantwortet. Katri Antela ist zuversichtlich, dass ihre Schule eine Lösung für sich finden wird. Dennoch ist sie verbittert und beklagt eine größere negative Entwicklung in Finnland.
Russischstämmige Personen erleben oft Schikanen. Eine unserer Lehrerinnen wurde in einem Geschäft von einem älteren Mann angefeindet. Sie sprach Finnisch mit einem russischen Akzent. Dabei lebt sie seit 35 Jahren in Finnland. Ich bin besorgt, dass die finnische Gesellschaft die russischsprachige Minderheit zunehmend aus den Augen verliert.
Die grauen Wäschekörbe quellen über vor Büchern. Vassili Gutsol greift eines heraus und blättert darin. Es ist ein Kinderbuch auf Finnisch, das in einfacher Sprache das Land erklärt, sowie die Geografie oder das Familienleben, erklärt Gutsol. Anschließend führt er durch die komplett mit Teppich ausgelegten und ukrainischen Symbolen geschmückten Räumlichkeiten im nördlichen Zentrum von Helsinki. Auf mehreren hundert Quadratmetern ist das ukrainische Hilfszentrum untergebracht. Betrieben wird es vom Verband der Ukrainer in Finnland. Vassili Gutsol ist dessen Vorsitzender. Die Räume hat eine Baufirma überlassen. Der Verband betreibt daneben einen Logistikpunkt für Hilfstransporte in die Ukraine. Auch dies eine Spende. Für Vassili Gutsol ist all dies Ausweis einer enormen Hilfsbereitschaft in der finnischen Gesellschaft. Und er nennt ein weiteres Beispiel.
Ein großer Mobilfunkanbieter hat 20.000 Euro gespendet, damit wir hier ein verlässliches Computernetzwerk installieren können. Obendrauf hat die Firma kostenlose Pakete mit SIM-Karten für die Geflüchteten aus der Ukraine bereitgestellt, damit sie in Finnland sofort ihr Telefon benutzen können.
Der Beginn von Russlands Invasion in der Ukraine war auch für Vassili Gutsol ein Schock. Obwohl er seit 1987 in Finnland lebt, hat er nie den Draht zu seiner Heimat verloren. Seit gut 2 Jahren versucht er nun, von außen bestmöglich zu helfen. Dazu gehört für Gutsol auch, die Sensibilität für das Kriegsgeschehen hochzuhalten. Was in Finnland, das im Zweiten Weltkrieg selbst von der UdSSR angegriffen wurde, zumeist gelingt.
Sometimes even so that people come.
Manchmal kommen Leute zu uns und erzählen von ihrer eigenen familiären Kriegsgeschichte im Winterkrieg 1939 gegen die Sowjetunion. Ende vergangenen Jahres wurde zudem ein zerstörter russischer Panzer in Helsinki ausgestellt. Wir haben daran mitgewirkt und wollten den Menschen zeigen, schaut, so sieht der Krieg aus. Ihr könnt ihn anfassen und spüren.
This is war. Touch it. You can see what doesn't mean.
Vassili Gutsol zeigt die weitere Ausstattung des geräumigen Hilfszentrums. Für Kinder etwa sind Spiel- und Lernräume eingerichtet. Zudem gibt es Dutzende Kleiderstangen, an denen gespendete Jacken, Hemden und Hosen hängen. Auch das Programm des Zentrums ist vielfältig. Es gibt Finnisch-Sprachkurse und psychologische Hilfe. Außerdem Unterstützung bei Behördengängen. Zuständig dafür ist vor allem Nadja Asienkiewicz. Sie ist selbst aus der Ukraine geflohen. Ihr Arbeitstisch ist von blauen Trennwänden umgeben, fast wie in einer Behörde. Asienkiewicz nennt einige Sozialleistungen, die Ukrainern in Finnland zustehen.
Es gibt zum Beispiel Zuschüsse zu Wohnungen. Das können bis zu 80% der Miete sein, wenn man wenig Geld zur Verfügung hat. Einige Personen werden zudem von Gewerkschaften unterstützt. Es gibt eine sehr gute staatliche Unterstützung, wobei die meisten Ukrainer arbeiten wollen.
Laut einer Umfrage des finnischen Innenministeriums können sich immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine vorstellen, dauerhaft in Finnland zu bleiben, unabhängig von der Situation in der Heimat. Die Integration scheint also zu gelingen, trotz hoher Lebenshaltungskosten und einer als kompliziert geltenden Sprache. Vassili Gutsol sagt, dass die Menschen in Finnland zudem offener seien, als ihnen nachgesagt werde.
Of course, existing some myth that Finnish people are very closed.
Natürlich gibt es das Stereotyp, dass Finnen eher verschlossen sind. Auf Dörfer oder Kleinstädte trifft das vielleicht noch zu. In Helsinki oder Turku spricht die junge Generation ausnahmslos sehr gut Englisch. Und sie ist bereit, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Ich habe selbst beobachtet, wie Finnland seit den 1980er Jahren immer offener geworden ist.
Finnish society start to be more open.
Für den Verband der Ukrainer in Finnland ist aber auch die Bewahrung der eigenen Kultur ein wichtiges Anliegen. Im vergangenen Jahr sang im Mai am sogenannten Vishivanka-Tag, benannt nach den traditionellen landestypischen Stickereien, ein Chor im Zentrum von Helsinki die Nationalhymne der Ukraine. Im Hilfszentrum trägt Marina Lansena dazu bei, die ukrainische Identität auch bei den Jüngsten zu fördern, mit Ukrainischunterricht.
Wir haben zunächst 2 Gruppen für Kinder im Alter von 6 und 7 Jahren eingerichtet, die samstags stattfinden. Mittlerweile haben wir sogar 3 solche Gruppen. Ein ähnliches Angebot haben wir jetzt auch für 3- und 4-Jährige. Es ist wichtig, dass unsere Kinder ukrainisch lernen. Sie sind die Zukunft unserer Nation. Ich finde zudem, dass man in der Muttersprache denken sollte.
Lansena ist über Estland nach Finnland geflohen. Sie stammt aus der Region Cherson, die in den ersten Kriegstagen unter russische Besatzung geriet. Besonders die ersten Momente der Invasion sind bei ihr noch sehr präsent.
This is real problem today.
Die Beziehungen zwischen Russen und Ukrainern in Finnland sind insgesamt schwierig. Zu Beginn der Invasion kamen viele Russen zu unseren Demos, haben ukrainische Fahnen gehisst. Nach einer gewissen Zeit kamen viele von ihnen nicht mehr. Einige warfen uns vor, dass wir die russische Opposition nicht genug unterstützten.
Ein Teil der Russen in Finnland zeige sich aber nach wie vor solidarisch mit der Ukraine, betont Gutzel. Dennoch sei das Zusammenleben zwischen Ukrainern und Russen in Finnland belastet, auch wenn es keine offenen Anfeindungen gebe. Zudem befürchtet Gutzel, dass sich nach mehr als 2 Jahren Invasion die Öffentlichkeit langsam von der Ukraine abwendet.
I have impression that it is a little bit go down.
Nach meinem Eindruck schwindet die internationale Aufmerksamkeit. Allein durch den Krieg im Nahen Osten verschiebt sich der Fokus. In dieser Hinsicht haben wir in Finnland aber die vielleicht noch beste Situation.
Vassili Gutzol dürfte dabei auf Menschen wie Alexei Lehto setzen, den Taxifahrer aus der Region Südkarelien. Er hat zum Krieg in der Ukraine, ähnlich wie viele in Finnland, eine klare Haltung.
Die Ukraine muss den Krieg zwingend gewinnen, sonst gibt es den Dritten Weltkrieg. Russland würde weiter angreifen, zunächst Finnland, Polen oder das Baltikum und dann vielleicht weitere Länder.
Starker Tobak, aber eine Meinung, die durchaus verbreitet ist in Finnland. Und auch die Abschottung gegenüber Russland finden die allermeisten Finnen richtig. Zu groß ist die Angst vor dem großen Nachbarn. Doch Russland tut auch so einiges, um diese Angst zu schüren. Auch darüber möchte ich sprechen mit unserer Korrespondentin Julia Weschenbach, die mir zugeschaltet ist. Hallo nach Stockholm.
Hallo aus Stockholm.
Julia, wie tief verankert ist die antirussische Stimmung in der gesamten finnischen Gesellschaft?
Ja, viele Finninnen und Finnen haben eine große Vorsicht und eine große Skepsis gegenüber Russland. Und das hat eben genau was mit dieser schmerzhaften Geschichte zu tun, die die beiden Länder verbindet. Also wirklich, wie Sie gesagt haben, nicht nur was mit dem aktuellen Krieg, sondern auch mit dem Winterkrieg 1939, 1940, als Finnland überfallen wurde von der Sowjetunion. Und diese gefühlte Bedrohung, die ist nie so ganz weggegangen. Auch wenn Finnland jetzt zuletzt ein ganz pragmatisches Verhältnis zu Russland hatte und ja auch Wirtschaftsbeziehungen und so weiter gepflegt hat vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Aber die Finnen haben eben auch gelernt, mit dieser Bedrohung, die unterschwellig die ganze Zeit trotzdem da war, zu leben. Wir haben neulich die Stadt Lappeenranta nahe der russischen Grenze besucht und mich hat wirklich überrascht, wie ruhig und wie gefasst die Menschen dort waren. Also da war wenig Angst. Da haben die meisten uns eigentlich erzählt, Putin ist so unberechenbar, dass wir eh nicht wissen können, was er als nächstes tut. Wir können uns nur gut vorbereiten. Und ich glaube, das fasst so diese finnische Stimmung gegenüber Russland ganz gut zusammen.
Unser Korrespondent Peter Sawicki war da auch gerade unterwegs. Insofern finde ich das insgesamt sehr bewundernswert, so nah an der russischen Grenze zu leben und dann so gefasst zu sein. Und doppelt Respekt davor, wenn man anguckt, was Russland da so treibt in den letzten Monaten. Finnischen Angaben zufolge sind ja seit August 2023 mehr als 1300 Flüchtlinge über die russisch-finnische Grenze gekommen, geschickt von Russland. In den Augen der Finnen ist das Teil der hybriden Kriegsführung Russlands. Und deshalb hat die Regierung in Finnland nicht nur alle Grenzübergänge geschlossen, wie wir wissen, sondern sie plant wohl auch eine Einschränkung des Asylrechts. Konkret, Asylsuchende sollen ohne Angaben von Gründen an der Grenze abgewiesen werden. Frage: generell oder nur an der russisch-finnischen Grenze?
Genau, das soll an der finnisch-russischen Grenze passieren. Die Regierung hat das ein bisschen schwammig formuliert. Die hat davon gesprochen, dass Asylsuchende in einem begrenzten Bereich an der finnischen Grenze abgewiesen werden können sollen. Die Regierung hat auch betont, dass das nicht das Recht einschränke, anderswo in Finnland Asyl zu suchen. Aber da ist noch ganz, ganz vieles unklar. Da wurde vor kurzem ein Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht, der jetzt behandelt wird. Aber weil das eben rechtlich eine ganz, ganz schwierige Kiste ist, ist noch nicht klar, ob es vor der Sommerpause überhaupt eine Abstimmung geben wird oder ob die Entscheidung darüber auf den Herbst vertagt werden muss. Aktuell sind ja die Grenzen zu und wenn dieses Gesetz verabschiedet werden kann, dann soll es eben so aussehen, dass die Grenze für den normalen Personenverkehr wieder geöffnet werden kann, dass aber eben Asylsuchende abgewiesen werden können. Aber wie das ganz konkret umgesetzt werden soll, das ist eben noch nicht klar.
Und es ist auch kein Zeitplan in Sicht, also wann das klar werden sollte.
Nein, also diese Diskussion, ob das Gesetz überhaupt so durchgehen kann, die läuft in Finnland immer noch. Da werden immer noch Rechtsexperten auch zu befragt und das Parlament befasst sich eben damit. Ein Knackpunkt an diesem Gesetz ist, dass es Grundrechte einschränkt. Und das bedeutet, das ist ein bisschen kompliziert, ich versuche es mal einfach zu erklären, wenn das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden soll, dann muss erstmal überhaupt eine 5/6 Mehrheit im Parlament grundsätzlich dafür stimmen. Und die hat die Regierung gerade noch nicht. Und da läuft jetzt auch so ein Stück weit Überzeugungsarbeit.
Warten wir ab, wie es weitergeht, denn Recht auf Asyl ist ja ein Menschenrecht und insofern ist das auch schwierig gegenüber der EU und gegenüber den Vereinten Nationen zu argumentieren damit, ne?
Ja, da ist noch ganz, ganz viel zu klären und man merkt diesem Gesetzentwurf auch an, dass die Regierung versucht hat, ihn sehr einschränkend und sehr gezielt zu formulieren, um da möglichst viele Fragezeichen zu beseitigen. Zum Beispiel hat der Regierungschef Petteri Orpo gesagt, es soll nur aus höchst außergewöhnlichen und dringenden Gründen angewendet werden. Es soll nur angewendet werden, wenn der Verdacht besteht, dass ein ausländischer Staat, sprich Russland, versucht Einfluss auszuüben, dass die nationale Sicherheit gefährdet ist und wenn alle anderen Mittel erschöpft sind. Die Regierung selbst sagt, dass es von der EU Signale der Unterstützung gibt. Also man hat durchaus schon laut den Finnen Verständnis dafür, weil eben ja die finnisch-russische Grenze nicht nur Finnlands Außengrenze ist, sondern eben auch die Außengrenze der EU und der NATO und man die eben auch aus diesen Gründen schützen muss. Und dann haben sie noch so einen kleinen Punkt eingebaut, dass das Gesetz dann erstmal nur für ein Jahr grundsätzlich gelten soll und die Abweisung von Geflüchteten an der Grenze nur für einen Monat am Stück beschlossen werden kann, um das Ganze so eng wie möglich zu machen.
Ja, weil Sie das erwähnten. Immerhin ist ja die Grenze zu Russland, Finnlands, ja auch die NATO-Ostgrenze. Insofern ja auch nochmal von ganz besonderem Interesse. Ich komme nochmal auf einen Punkt zurück, was Russland betrifft. Vor einer Woche ist bekannt geworden, dass Russland die Seegrenzen im finnischen Meerbusen und an der Exklave Kaliningrad verändern will. Kurz darauf ruderte der Kreml zwar zurück, aber in den Nachrichtenagenturen stand, sowohl Finnland war alarmiert als auch Schweden und Litauen. Wie schätzen Sie das ein, Julia? Zu Recht?
Ja, also die Finninnen und Finnen, würde ich mal sagen, waren so alarmiert, wie die Finnen und Finnen alarmiert sind. Also ich finde, die sind noch vergleichsweise ruhig geblieben. Erstmal ist ganz wichtig für mich zur Einordnung zu sagen, dass gar nicht genau klar ist, wie man diese Signale aus Moskau jetzt zu deuten hat. Da herrschte ehrlich gesagt auch bei uns ein bisschen Verwirrung. Es gab erst diese Meldung über eine geplante Verschiebung der Grenzen. Später kam dann ein halbes Dementi und jetzt muss man erstmal abwarten. Und diese Verwirrung, die war auch den Politikerinnen und Politikern da anzumerken, die sich dazu geäußert haben. Alle haben jetzt erstmal betont, dass man auf ein offizielles Statement oder eine Benachrichtigung aus Moskau warte. Und insgesamt würde ich sagen, kann man diese unklaren Botschaften von russischer Seite sicher als Testballon werten, so nach dem Motto, mal schauen, wie sie reagieren und beziehungsweise einfach Unsicherheit säen, wie wir es in der Vergangenheit ja viel gesehen haben mit hybriden Aktionen. Und dazu gehört ja auch diese Instrumentalisierung von Geflüchteten. Und das wollen westliche Politikerinnen und Politiker natürlich versuchen, nicht zuzulassen. Der finnische Präsident hat einer seiner meistgesagten Sätze, finde ich, in letzter Zeit zu seinen Landsleuten wieder gesagt, bleibt ruhig, wir sind gut vorbereitet und grundsätzlich finde ich auch, reagieren die Finninnen und Finnen in solchen Situationen oft pragmatisch und fast stoisch auf diese Provokationen.
Julia, trotzdem nochmal die Nachfrage, wenn die Menschen sich aber so durch Russland bedroht fühlen und mehrheitlich die Außen- und Sicherheitspolitik ihrer Regierung ja mittragen und befürworten, sind das auch die Themen, die den Europawahlkampf dominieren in Finnland?
Das sind auf jeden Fall auch Themen, die eine Rolle spielen. Aber ich glaube tatsächlich, dass da zum Beispiel auch dieser Aufruf des finnischen Präsidenten Stubb dazu geführt hat, dass die Menschen das in Finnland verinnerlicht haben, dieses Ruhigbleiben, gut vorbereitet sein. Wir haben jetzt mal so ein bisschen durch die finnischen Medien geguckt, was an den Wahlkampfständen da so Thema war. Da sind tatsächlich viele innenpolitische Themen auch diskutiert worden. Aber man hat auch über viele EU-Themen gesprochen. Da ging es aber dann viel auch um Migration, um das Ruanda-Modell, das war ein Thema. Man spricht auch darüber, Finnland will ja einen Grenzzaun zu Russland bauen, wer den finanzieren soll. Da finden in Finnland alle, die EU sollte den finanzieren. Also das ist ein großer Strauß an Themen und da spielt sicherlich die Sicherheit und die Außenpolitik immer wieder mit rein. Aber sie ist nicht das einzige Thema, das diesen Wahlkampf bestimmt.
Soweit unsere Korrespondentin Julia Weschenbach über die antirussische Stimmung in Finnland, die Eskalation seitens Russland und wie die Finnen darauf, so wie sie sagte, stoisch gelassen reagieren. Vielen Dank für das Gespräch, Julia.
Sehr gerne.
Das war die Weltzeit heute. Wenn Sie uns gut finden, dann empfehlen Sie uns bitte weiter, liken oder teilen den Podcast. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.